dass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Ausgleich bekommen. Was ist passiert?
Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Kitzelsberger!
Das komplette Fleisch ist auf dem Grill hier gekommen.
Herzlich willkommen bei VfB STR. Mein Name ist Ricky Palm und mit mir im Fanprojekt. Mittlerweile Business as usual. Hallo Sebastian.
Hallo Ricky. Immer noch da.
Immer noch da. Ja, wir nehmen heute die dritte Folge auf und sprechen mit Präsidiumskandidaten, in dem Fall mit einer Kandidatin. Wir freuen uns sehr, dass Bernadette Martini hier da ist. Hallo.
Hallo.
Freut mich sehr, dass du den Weg auf dich genommen hast. Von Mosbach bis hierher gedüst, extra für diese Aufnahme. Das ist sehr nett von dir.
Danke für uns, ja.
Ja. Sehr gern.
Ja, und wir freuen uns natürlich auf eine weitere Ausgabe mit vielen Informationen und verweisen darauf, dass es natürlich auch weitere Ausgaben gibt auf dem YouTube-Kanal des VfB Stuttgart oder auf Spotify, Apple Podcast und allen anderen Podcatchern. Da könnt ihr euch ein Bild von den Kandidaten fürs Präsidium machen, aber auch zu dem Präsidenten könnt ihr euch Informationen einholen, denn da gab es ja schon letzte Woche Mittwoch einen großen Block mit jeweils einer Stunde pro Kandidat, Sebastian.
Ja genau, und wir haben mit allen drei Kandidaten für das Amt des Präsidenten gesprochen und mit Bernadette jetzt dann auch mit vier von fünf Kandidaten und Kandidatin für das Amt des Präsidiums. Und also das Unterfangen, dass wir mit allen reden, scheint zu glücken, glaube ich. Also wenn Stefan Jung jetzt noch mitspielt, und da gehe ich von aus, dann werdet die Folge mit ihm jetzt auch schon sehen, dann hat das alles geklappt und ich bin total stolz drauf. Und an der Stelle nochmal vielen Dank an den Wahlausschuss für das Vertrauen in uns, dass wir mit allen sprechen dürfen. Vielen Dank auch an dich jetzt stellvertretend für alle Kandidaten, die sich die Zeit genommen haben, um hier hinzukommen. Und natürlich auch vielen Dank ans Fanprojekt, denn wenn wir hier nicht aufnehmen könnten und die Woche lang jetzt hier mit unserem Equipment das Fanprojekt blockieren, wäre das auch nicht gegangen.
Absolut. Und ich würde vorschlagen, Sebastian, da wir ja nur 60 Minuten Zeit haben, ja, darfst du Bernadette erstmal vorstellen.
Das mache ich sehr gerne. Bernadette Martini, ich habe gefragt, ich darf das Alter nennen, 43 Jahre alt, seit 2007 als Hoteldirektorin tätig. Du bist erste Vorsitzende des Dehoga-Neckar-Odenwald-Kreis und natürlich seit 2021 Vereinsbeirätin beim VfB Stuttgart und damit neben Andreas Krupp halt auch eine gewählte Vertreterin des Vereins. Finde ich super, dass du da bist und ich habe mir mal bei Google Maps angeguckt, wo Mosbach liegt. Und da ist meine Frage, wie groß ist das Risiko, wenn man in Mosbach aufwächst, dass man nicht VfB-Fan wird, weil ich glaube, Mannheim, Sinsheim, Karlsruhe ist alles ungefähr ähnlich entfernt, oder?
Ja, korrekt, ja.
Und das Glück, dass du jetzt VfB-Fan geworden bist, wie ist das entstanden?
Also zu meiner Zeit damals war das noch eingeschränkter, weil ja, okay, den Waldhof, den gab es schon immer, aber Hoffenheim gab es ja da in der Form noch lange nicht. Von daher gab es damals eigentlich nur den KSC oder den VfB bei uns in der Region. Und ja, mein Vater hat damals aus seiner Sicht einen Fehler gemacht, aus meiner Sicht eine gute Tat begangen. Er hat mich das erste Mal mit nach Stuttgart ins Stadion genommen zum Derby gegen den KSC.
Das heißt, deine Eltern sind KSC-Fans?
Nein, also mein Vater, also mein Vater ist Fußballfan und er lebt sehr seine badische Herkunft. Das heißt, er ist für alle badischen Vereine. Und damals ist er zusammen mit seinen AHA-Fußballkollegen mit einem Neunerbus nach Stuttgart zum Spiel gefahren und ein Platz war noch frei und den habe dann ich eingenommen. Und da die alle für den KSC waren, war für mich klar, ich bin für den VfB. Ich bin dann damals durchs Haus und habe zu meiner Mutter gesagt, ich brauche alles zum Anziehen, was in Rot und Weiß im Schrank ist. Und so bin ich dann mit ins Stadion und seitdem bin ich VfB-Fan und ja, mein Vater hat es dann doch auch bereitwillig unterstützt, weil er froh war oder stolz war, dass seine Tochter Fußballfan ist und ja.
Und seitdem bist du eigentlich überall mit dabei. Also du fährst auch auswärts und so häufiger.
Ja, also seit 20 Jahren, jetzt fast überall dabei, damals natürlich noch nicht, also damals nur sporadisch immer wieder dann im Stadion, aber seit ich sozusagen alleine fahren darf, bin ich jetzt sehr viel mit dem VfB unterwegs und ja, in den letzten 20 Jahren bei fast jedem Spiel dabei gewesen. Ja.
Und alles erlebt, Aue. Ja. Madrid.
Genau. Aue damals sogar, da sind wir mit dem Bus, mit dem Fanclub hingefahren und da war es schweinekalt und die Heizung im Bus ist ausgefallen, sodass die Scheiben von innen gefroren sind. Wir haben uns dann auf der Raststätte diese dicken Socken gekauft, um die Fahrt zu überleben. Ja, alles erlebt.
Alles erlebt und relativ zeitnah dann auch nach deinem ersten Erlebnis im Stadion, hast du dich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch schon dafür interessiert, was gibt's denn so für OFCs, oder? Also du bist ja schon sehr lang dabei bei dem offiziellen Fanclub.
Jein, also unser Fanclub ist 2007 gegründet. Ich bin Gründungsmitglied, ja, war aber natürlich vorher schon beim VfB, aber seither jetzt auch im Fanclub immer aktiv, habe früher auch die Fahrten organisiert im Fanclub.
Ja, also genau. Voll dabei gewesen. Genau. Und wie kam es dann dazu, dass du dich irgendwann mal für mehr als nur den Fußball interessiert hast, also sprich für die Vereinspolitik? Also was war da der Auslöser für dich?
Ja, gute Frage. Ich war tatsächlich in der Anfangszeit eher sporadisch nur bei den Mitgliederversammlungen. Als es dann losging, dass die Ausgliederung ins Gespräch kam, das war für mich der Punkt, an dem ich dann wirklich mich intensiv mit der Vereinspolitik beschäftigt habe und dann auch zu jeder Mitgliederversammlung gegangen bin. Also seitdem bin ich wirklich vereinspolitisch sehr interessiert und seit damals auch engagiert.
Und irgendwann hast du gesagt, ich will jetzt mitmachen.
Genau.
Und ja, hast dich aufstellen lassen als Kandidatin für den Vereinsbeirat, wurdest auch gleich gewählt.
Ja.
Ja. Wie war das für dich, diese Entscheidung dann wirklich aktiv mitgestalten zu wollen? Also was steckte dahinter? Gab es da auch einen besonderen Moment, an den du dich erinnerst, wo du gesagt hast, nee, ich muss da jetzt mit rein, ich muss mitmachen sozusagen?
Also ich habe damals lange überlegt. Ich hatte immer das Gefühl, ich bewege mich in der Opposition. Und zu diesem Zeitpunkt damals hatte ich dann für mich das Gefühl, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um mich auf die andere Seite zu bewegen und im Verein was zu bewegen und zu bewirken und auch eine Schnittstelle zwischen Fans und Mitgliedern und Verein zu bilden. Das hat mich damals dazu bewogen. Und damals war das für mich gefühlt auch so eine Aufbruchsstimmung nach der Zeit der Ausgliederung rund um Wolfgang Dietrich und so weiter. Und da ja, wollte ich mich gern beteiligen.
Und das hat auch funktioniert. Und dann sind wir gleich bei einem Thema, das ist mir in Erinnerung geblieben. Du sagtest beim dunkelroten Tisch, dass du dich über den Vereinsbeirat nicht in der Form einbringen konntest, wie du es gerne getan hättest. Lag das jetzt an der Zusammensetzung des Vereinsbeirats oder an der ja von der Satzung vorgegebenen Funktion beziehungsweise der Rolle, die man dort hat?
Ja, also es lag nicht an der Zusammensetzung, sondern tatsächlich an den Satzungsvorgaben, die halt für den Vereinsbeirat das Tätigkeitsgebiet sehr eingrenzen. Es ist so, dass aktuell aufgrund der Satzungsvorgaben der Vereinsbeirat stark abhängig ist von den handelnden Personen im Präsidium. Sprich, nimmt das Präsidium die Expertise, die die Vereinsbeiräte mitbringen, ernst? Möchte das Präsidium den Austausch mit den Vereinsbeiräten? Möchte das Präsidium den Vereinsbeirat als beratendes Gremium oder nicht?
Okay.
Und ja, da war die Expertise des Vereinsbeirats leider immer wieder nicht erwünscht, muss ich leider so sagen.
Ja.
Und dadurch ist dann der Handlungsspielraum sehr begrenzt.
Habt ihr überhaupt einen? Also außer die Budgetierung? Sonst habt ihr überhaupt keine Möglichkeit, irgendwie kontrollierend als Vereinsbeiräte einzuwirken auf das Präsidium?
Also wirklich Handhabe haben wir nicht, beziehungsweise ich muss mich wiederholen, nur sehr begrenzt. Ja, wir verabschieden immer das Budget. Wir könnten auch eingreifen, wenn zum Beispiel der Grundlagenvertrag gekündigt wird.
Aha.
Das gibt die Satzung vor. Wir können aber nicht eingreifen, wenn der Grundlagenvertrag geändert wird. Also okay, da sind wir schon mal beim ersten Punkt, ja, den wir in der Satzung langfristig ändern sollten, weil wann wird der Grundlagenvertrag gekündigt? eigentlich nie.
Nee,
er wird geändert, so wie jetzt in der Vergangenheit. Und da sollte die Satzung geändert werden, dass auch die Änderung des Grundlagenvertrags zustimmungspflichtig ist durch den Vereinsbeirat. Also generell sollte der Vereinsbeirat über die Satzung als beratendes und kontrollierendes Gremium für das Präsidium etabliert werden.
Jetzt wurden ja jüngst die neuen Kandidaten für den Vereinsbeirat vorgestellt. Und ich frage mich immer, hast du zum Beispiel damals gewusst, als du dich für den Vereinsbeirat beworben hast, welche Aufgaben überhaupt für dich anstehen? Weil ich finde, das ist nur so ein Stück weit eine Blackbox. Jetzt weißt du ja, was dich erwartet, aber wusstest du das damals auch? Also was du überhaupt machen darfst, kannst, musst?
Im Nachhinein muss ich ganz klar mit Nein beantworten. Wusste ich nicht. Also ich bin voller Tatendrang in die neue Aufgabe gegangen und dann ständig an Grenzen gestoßen und wurde dann auch immer wieder darauf hingewiesen, hey, wir haben ja Kommunikationsrichtlinien, so einfach geht es nicht, dass du da einfach mit dem und mit dem Kontakt aufnimmst und dich da sozusagen einmischst. Also eigentlich wurde mir das dann erst im Nachgang bewusst, was denn tatsächlich die Aufgaben des Vereinsbeirats umfassen.
Gut, dann fange ich mal damit an, mit der Frage, die wir eigentlich jedem Kandidaten bislang gestellt haben. Und zwar finde ich das eigentlich immer eine gute Einstiegsfrage. Die wurde meines Wissens nach auch dem Präsidentschaftskandidaten gestellt vom Wahlausschuss. Und ich finde, die Antwort auf diese Frage macht eigentlich sofort klar, ob jemand für das Amt des Präsidenten geeignet ist oder nicht. Und ich glaube, dann können wir die auch stellen, um herauszufinden, ob jemand für das Präsidiumsamt geeignet ist oder nicht. Und zwar war das die Frage, warum tust du dir das an? Warum möchtest du VfB-Präsident werden? Ja, dich fragt man natürlich, warum möchtest du Präsidiumsmitglied des e.V. werden?
Ja, aus voller Überzeugung, weil ich noch sehr viele Visionen habe, was wir aus dem Verein machen können, sowohl was die Mitgliederentwicklung anbelangt, als auch die Abteilungsentwicklung, die Sichtbarkeit der Abteilung zu erhöhen. Und vor allem, was ich wirklich als Aufgabe für mich sehe, die Perspektive der Mitglieder und Fans einzubringen, sowohl im e.V. als auch in der AG. Ich habe jetzt im letzten Jahr immer wieder festgestellt, dass wir oft zwei Sprachen sprechen.
Also AG und e.V.?
Ja, mhm. Was auch ein Stück weit normal ist. Also jetzt aus Vorstandssicht, selbstverständlich hat der Vorstand eine ganz andere Perspektive auf den VfB, wie wir Fans und Mitglieder. Also jetzt zum Beispiel für Ruben Kasper als Vorstand Marketing ist der VfB ein Produkt, das er jeden Tag versucht, möglichst gewinnbringend zu verkaufen.
Das ist sein Job, ja.
Genau, das ist sein Job, also nicht zu verurteilen, sondern das ist positiv zu werten. Aber unsere Sicht auf den VfB als Mitglied ist natürlich eine komplett andere. Also für uns ist der VfB Herzensangelegenheit. Für uns ist der VfB ein großer Teil von unserem Leben. Und wir können auch nicht erwarten, dass Vorstände oder auch Aufsichtsräte in der AG unsere Sichtweise verstehen können. Also gerade, was wir jetzt in den letzten 10 Jahren durchgemacht haben als Mitglied, dieser ständige Kampf, das hat so viel Energie gekostet, um was es uns geht, das können Außenstehende, die nicht aus der Mitgliedschaft kommen, nicht verstehen. Und da sehe ich meine Aufgabe, da zu vermitteln, da unsere Sichtweise einzubringen und dafür Verständnis zu schaffen. Genauso aber auch auf die andere Seite Verständnis zu schaffen. Es ist mir bewusst, dass ich im Aufsichtsrat unter Umständen auch mal Entscheidungen treffen muss, die ich als außenstehendes Mitglied nicht befürworten würde. Und dann gilt es natürlich auch, Verständnis bei den Mitgliedern zu schaffen für diese Entscheidung.
Es geht also darum, die Symbiose zu stärken, die wir eigentlich haben könnten und davon alle Seiten profitieren könnten letzten Endes. Und genau. Ich glaube, ein ganz gutes Beispiel, was mir da einfällt, ist zum Beispiel das Thema Aufsichtsratsvorsitz. Ich glaube, da war es bis zuletzt nicht jedem Aufsichtsratsmitglied klar, was das für eine Bedeutung für den Fan, für die Mitglieder hat, wenn dieser Aufsichtsratsvorsitz eben nicht beim Präsidium respektive beim Präsidenten liegt.
Ja.
Und das ist natürlich schon auch die Aufgabe, klar, vom Präsidium den Leuten das nachdrücklich klar zu machen, warum es wichtig ist. Und das ist auch meine Erfahrung, wenn ich mit, ich nenne es jetzt mal der AG-Seite gesprochen habe, dass in dem Moment, wo solche, das sind ja Gefühle und Bedeutungen klar gemacht werden, dass dann auch schon eine gewisse Kenntnis wächst und auch eine Erkenntnis, warum es vielleicht manchmal besser ist, sich entweder mehr Zeit zu lassen oder um Verständnis zu werben oder besser zu erklären. Und das hast du ja gerade ganz gut ausgeführt, ja, wie ich fand.
Ich glaube halt auch, dass die Fans und Mitglieder sind das kollektive Gedächtnis vom VfB und uns allen schwebt noch im Kopf rum, das, was Bernd Gaiser irgendwann mal gesagt hat mit dem Ausführungsversprechen. Und wenn jetzt halt Funktionäre kommen, die meistens eine Verweildauer von ein paar Jahren haben, dass die das nicht wissen, ist ja auch selbstverständlich. Und da, genau wie du sagst, da muss man denen das halt vielleicht einmal vergegenwärtigen, was uns versprochen wurde.
So ist es. Und vor allem, wir müssen erklären, was das Ausgliederungsversprechen bedeutet. Weil nur mit dem bloßen Begriff Ausgliederungsversprechen kann da niemand etwas anfangen. Wir müssen es erklären, worum es uns Mitgliedern bei dem Ausgliederungsversprechen geht. Wir haben jeglichen Zugriff auf die AG, auf den Profifußball durch die Ausgliederung verloren. Den einzigen Zugriff, den wir Mitglieder noch haben, ist über den Aufsichtsratsvorsitzenden, wenn er ein gewähltes Gremienmitglied ist. Dann können wir diese Person entlassen oder nicht entlassen, entlasten, wählen oder abwählen. Aber nur, wenn es ein gewähltes Gremienmitglied ist. Und da müssen wir erklären und Verständnis schaffen.
Das finde ich schon mal sehr gut. Und ich habe noch eine andere Frage zur Bewerbung an sich. Hättest du dich denn auch fürs Präsidium beworben, wenn es keinen Wahlausschuss gegeben hätte? Weil das wäre ja schon für dich schwierig, weil deine vermeintlich dann alten Kollegen darüber befinden müssen, ob du geeignet bist, ins Präsidium einzuziehen.
Definitiv nein.
Also das war schon wichtig für dich, dass es diesen Wahlausschuss gibt.
Ja.
Kann ich gut nachvollziehen.
Wie ist denn das jetzt ganz formal? Du bist dann Vereinsbeirätin bis ein neuer Vereinsbeirat gewählt wird?
Bis zur Mitgliederversammlung.
Und danach bist du dann entweder im Präsidium oder ohne Amt quasi. Oder
genau, raus. Dann wechsle ich wieder in die Opposition.
Ich bin übrigens regelrecht vom Tisch gefallen, beziehungsweise erschrocken, als du beim dunkelroten Tisch sagtest, wenn wir als e.V., also Präsidium, Vereinsbeirat, die Abteilungen, die Mitgliederversammlung an sich, also die Mitglieder, eine Einheit bilden, werden wir nicht mehr als lästiges Anhängsel wahrgenommen. Bist du der Meinung, dass die AG den e.V. so wahrnimmt aktuell als Anhängsel? Also du bist ja noch tiefer drin. Wir Mitglieder fühlen das durchaus manchmal. Ich finde, es hat sich schon gebessert. Aber ist das immer noch so, deiner Meinung nach?
Also gerade im letzten Jahr war das schon meine Wahrnehmung, dass wir als lästiges Anhängsel, Bremsklotz, wie auch immer man es nennen möchte, wahrgenommen werden. Ich möchte da jetzt aber gar nicht zu konfrontativ der AG gegenüber sein, sondern da müssen wir uns schon auch an die eigene Nase fassen.
Ist das Brückenbauen, also wir müssen von dem schon, du auch gesprochen hast, dann, oder? Es ist das Brückenbauen, was du dann adressiert hast.
Genau.
Da war auch eine Frage von mir, die kann ich vielleicht mit reinbringen, kannst du die direkt mit beantworten. Meine Frage war halt, müssen diese Brücken erst noch gebaut werden oder nur die bestehenden restauriert, mehr oder weniger? Oder gab es diese Brücken noch gar nicht, deiner Meinung nach, bislang?
Also ich würde sagen, sie müssen restauriert werden. Mhm. Ich habe es jetzt tatsächlich so empfunden, dass gerade im letzten Jahr die AG den e.V. nicht mehr wirklich für voll genommen hat, aus Gründen. Mhm. Also man muss sich ja schon die Frage stellen, war es möglich in letzter Zeit, also vor dem jetzigen Präsidium, professionell mit dem e.V. zusammenzuarbeiten? Und die Frage, die muss ich mit Nein beantworten. Und das meinte ich damit, dass wir uns auch den Respekt wieder erarbeiten müssen. Und das werden wir tun. Und wenn wir geschlossen als eine Einheit auftreten, dann wird das selbstverständlich werden. Und dann wird auch die AG erkennen, dass sie vom e.V. profitiert.
Sebastian, ich glaube, das war das längste Bestandsaufnahmesegment, was wir bislang gemacht haben.
Ich hätte noch viele weitere Fragen.
Absolut. Aber dann kriegen wir die Thesen und die Zukunftsvisionen nicht mehr unter.
Wir wollen ja auch mehr in die Zukunft gucken eigentlich als in die Vergangenheit.
Ja, es lohnt sich wahrscheinlich auch. Ja. Also deswegen, feuerfrei, du darfst die Thesen anbringen.
Genau, die 10 Thesen, die ich jetzt schon ein paar Mal gestellt habe, aber ich erkläre es auch nochmal. Wir wollen ja steile Thesen haben und wir waren uns nicht sicher, ob ihr Kandidaten die Thesen so steil formuliert, wie wir es möchten. Deswegen haben wir gesagt, wir formulieren sie einfach selber und ihr dürft aber immerhin sagen, ich stimme zu oder ich stimme nicht zu. Und wir gehen die 10 Thesen einfach durch und im Idealfall sagst du, ich stimme zu oder ich stimme nicht zu. Du kannst aber auch gleich sagen, ich muss dazu noch was erläutern, weil ich das nicht so klar definieren kann. Und dann haben wir danach noch ausreichend Gelegenheit, über die einzelnen Themen zu sprechen. Und wie gesagt, wir haben 5 Thesen, die wir allen Kandidaten vorsetzen und 5, die sind für dich dann ein Stück weit speziell ausgewählt.
Okay.
Dann starten wir rein. Erste These, der Präsident des e.V. ist immer auch gleichzeitig der Aufsichtsratsvorsitzende der AG.
Ja, aber...
Okay. Die zweite These. 75 plus 1 bleibt beim VfB unverhandelbar.
Ja.
das aktuelle Ticketvergabesystem des VfB muss verändert werden.
Das wäre der Wunsch der Mitglieder, aber ich habe auch keine Lösung. Also wir verkaufen immer noch dasselbe Produkt mit 60.000 Eintrittskarten und haben mittlerweile ca. 130.000 Mitgliedern.
Genau, Nachfrage höher als Angebot, schwierig zu lösen. Dann gehen wir weiter. Der Vereinsbeirat ist mit 9 Mitgliedern aktuell überbesetzt.
Nein.
Der VfB braucht ein eigenes Museum.
Ja.
Der VfB e.V. braucht weitere Ausschüsse und oder Arbeitsgruppen.
Ja.
Ein Stadion für die VfB-Frauen und den Nachwuchs mit 20.000 Plätzen ist zu groß gedacht.
Nein.
Der VfB braucht eine hybride Mitgliederversammlung.
Nein.
Die Zusammensetzung der vom e.V. entsandten Aufsichtsratmitglieder muss verändert werden.
Ja.
Und zu guter Letzt, auf Investoreninteressen wird beim VfB zu viel Rücksicht genommen.
In letzter Zeit ja.
Hervorragend, das war schon. Das war schon. Viele waren es dann doch nicht. Und zu kompliziert wurde es auch nicht. Aber du hast bei einer Thematik gesagt, ja, aber. Und da ging es um das Ausgliederungsversprechen. Der Präsident ist immer gleich dann auch der Aufsichtsratsvorsitzende. Deswegen kannst du da erstmal zu was sagen.
Ja, gern. Es ist so, ich gehe erst noch mal kurz auf das Ausgliederungsversprechen ein. Ich war ja damals in der Arbeitsgruppe, die Alex Werle gegründet hat. Und da hat sich tatsächlich herausgestellt, dass an dieser Mitgliederversammlung, an der die Ausgliederung beschlossen wurde, niemand das Versprechen geäußert hat, dass der Präsident Aufsichtsratsvorsitzender sein wird. Aber im Vorhinein wurde das Versprechen mehrmals gemacht und auch im Nachgang. Insofern gilt dieses Versprechen für mich, der Präsident soll immer Aufsichtsratsvorsitzender sein. Das Aber habe ich jetzt gesetzt, weil ich möchte das Ausgliederungsversprechen in der AG-Satzung verankern. Über eine Sollformulierung, mehr ist nicht möglich, weil die Aufsichtsräte immer frei in ihrer Entscheidung sein müssen.
Ich fand es noch besser, beim dunkelroten Tisch hast du gesagt, eine moralisch verpflichtende Sollformulierung. Ja. Und da wird es nämlich dann, also da kriegt das Ganze nochmal so richtig schön Biss, finde ich. Ja. Ja.
Das ist sie für mich auch, moralisch verpflichtend, moralisch verbindlich.
Ja.
Ich bin aber dafür, dass wir das Präsidium von uns aus nicht in Gänze ausschließen im Vorhinein bei dieser Formulierung in der AG-Satzung aus folgendem Grund. Aktuell haben wir die Situation, dass die beiden Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden die Investorenvertreter sind. Wenn jetzt unser Präsident zum Beispiel krankheitsbedingt für längere Zeit ausfallen würde, dann würde das bedeuten, dass der Aufsichtsrat von den Investorenvertretern geleitet wird. Diese legen die Tagesordnung fest, diese führen durch die Sitzung. Und dann sollten wir uns nicht die Möglichkeit nehmen, dann einen anderen Präsidiumskandidaten als Aufsichtsratsvorsitzenden vorzuschlagen und wählen zu lassen. Wichtig aber, nicht der Aufsichtsrat sucht sich das Präsidiumsmitglied aus, das ihm am genehmsten ist, sondern wenn, dann entscheidet das Präsidium und beschließt das Präsidium, ein anderes Präsidiumsmitglied vorzuschlagen.
Das finde ich nachvollziehbar und gut.
Ja, absolut, ja.
Ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber es ist natürlich ein Punkt, klar. Wie findest du es grundsätzlich, dass wir jetzt zwei stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende haben? Wir haben ja darüber gesprochen, dass es eine gewisse Symbolik haben soll, weil eben Porsche und Mercedes die gleichen Anteile gezeichnet haben. Die Sichtweise kann ich absolut nachvollziehen. Wir sagen aber auch immer, klar, als Investor kannst du fordern, was du willst. Am Ende ist entscheidend, was du dann bekommst. Aber wäre das mit einem Präsidiumsmitglied Bernadette Martini auch möglich gewesen, dass wir zwei stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende haben?
Ich hätte es nicht befürwortet. Ich hätte befürwortet, dass sich die Investorenvertreter auf einen Vertreter einigen, der dann den Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden abbildet.
Mhm. Wäre ja eventuell auch im Wechsel möglich
Rollierend
gewesen.
Rollierend möglich, ne? Genau.
Ja, das war auch einer unserer Vorschläge. Wäre theoretisch denkbar gewesen.
Genau. Ich hätte noch eine kurze Ergänzung zur Verankerung des Ausgliederungsversprechens. Es wäre wichtig, dass die Mitgliederversammlung darüber entscheidet und dann den Beschluss fasst, dass das Ausgliederungsversprechen in der AG-Satzung verankert werden soll und das Präsidium bzw. den Präsidenten anweist oder ihm empfiehlt, diese Änderung in der Hauptversammlung vorzunehmen.
Also würde die Satzungskommission praktisch einen Vorschlag einbringen,
Ja.
Und darüber stimmen dann die Mitglieder ab, ob dieser Vorschlag in die Satzung mit aufgenommen wird.
In die AG-Satzung. In die AG-Satzung. Genau. Mhm. Aber die Mitglieder können nicht darüber abstimmen, ob der Vorschlag aufgenommen wird, sondern sie können das nur befürworten und dann den Präsidenten beauftragen, die Änderung vorzunehmen, weil wir haben ja keinen Zugriff auf die AG-Satzung. Genau. Warum halte ich das für wichtig, dass die Mitglieder darüber abstimmen? Also grundsätzlich möchte ich, dass die Mitgliederversammlung immer einbezogen wird, wann auch immer möglich. In diesem Fall könnte es aber sein, dass die Änderung der AG-Satzung bzw. die Aufnahme dieses Passus zustimmungspflichtig durch die Investoren ist. Und deshalb ist es wichtig, dass die Mitgliederversammlung darüber abstimmt, weil dann ist unser Präsident in der Hauptversammlung massiv gestärkt.
Genau.
Dann sitzt er in der Hauptversammlung mit dem Votum der Mitgliederversammlung und nicht mit einem Präsidiumsbeschluss. Und das hat natürlich ein ganz anderes Gewicht.
Ja, dann würden sich die Investoren klar gegen die Mitglieder positionieren müssen.
Genau.
Verstehe ich.
Ja.
Macht absolut Sinn. Ja. Ich habe mich halt gefragt, also ich begrüße diesen Passus absolut, ich würde es gut finden. Es hat symbolische Wirkung, klar, du hast dieses moralisch verpflichtend mit dabei und wir haben es ja gerade ausgeführt, wenn sich dann die Investoren dagegen stellen, stellen sie sich auch gegen die Mitglieder. Aber für mich persönlich wäre halt noch viel entscheidender, an der Besetzung der vom e.V. berufenen Aufsichtsratsmitglieder ranzugehen. Dass man da praktisch, hast du glaube ich auch auf dem dunkelroten Tisch gesagt, eine Einheit formt.
Ja.
Ja. Also da willst du ja eigentlich auch nochmal ran in Zukunft, dass man einerseits Transparenz hinbekommt und auf der anderen Seite, und vielleicht nehme ich da gerade auch nochmal eine These direkt mit rein, die wir vorhin dir gestellt haben, vielleicht auch Anpassungen vornehmen muss, wer da für den e.V. im Aufsichtsrat sitzt.
Ja, ja. Also das wird mit die erste Aufgabe sein für das neue Präsidium, da einen transparenten Prozess aufzusetzen. Ich möchte vielleicht kurz vorab kurz meine Sichtweise darlegen.
Sehr gerne, ja.
Also ich hatte nie den Eindruck, dass die aktuellen Aufsichtsräte, die einen EV-Sitz innehaben, bewusst mutwillig Entscheidungen gegen den EV getroffen haben, sondern mein Eindruck ist, es wurde ihnen nie zu keinem Zeitpunkt ihre Rolle erklärt.
Mhm.
Und das war das Problem, meiner Meinung nach.
Am alten Präsidium liegen müsste.
Ja.
Okay.
Mhm. Ich denke auch unabhängig von den Personen war ja auch nie ganz klar, warum welche Person mit welcher Funktion im Aufsichtsrat sitzt. Hatten wir das Thema heute auch schon mal. Es gibt kein Anforderungsprofil und wir Mitglieder erfahren dann aus einer Pressemeldung, der e.V. entsendet XY in den Aufsichtsrat der AG und wir fragen uns, aber warum? Ja. Also, und was soll die Person da?
Genau.
Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den du dann hast, dass es transparenter gestaltet
werden
muss.
Genau. Wir brauchen einen transparenten Prozess. Es müssen Anforderungsprofile festgelegt werden. Und wenn die Kompetenzfelder festgelegt werden, sind, dann müssen wir die einzelnen Sparten mit Leben füllen und dann die Kandidaten suchen und nicht Kandidaten auswählen nach persönlichen Vorlieben oder wie auch immer. Also wir müssen den Aufsichtsrat strategisch ausrichten, dass wir jemanden mit Sportkompetenz beziehungsweise Fußballkompetenz brauchen. Ich glaube, da sind sich alle einig. Da greife ich sicherlich dann auch dem neuen Präsidium nicht vor. Das steht außer Frage. Und die Position, die können wir auch besetzen, bevor wir den Prozess aufgesetzt haben. Die könnten wir mehr oder minder sofort besetzen, weil die Position ist unstrittig. Und ansonsten muss dann das neue Präsidium eben die Kompetenzfelder festlegen, die wir zukünftig im Aufsichtsrat brauchen. In dem Zusammenhang wünsche ich mir einen legitimierten Fanvertreter im Aufsichtsrat. Für die Legitimierung gibt es für mich zwei Möglichkeiten. Entweder die Mitgliederversammlung wählt den Fanvertreter und empfiehlt dann dem Präsidium, diesen Fanvertreter in den Aufsichtsrat zu berufen.
Das wäre aber dann auch wieder mehr oder weniger moralisch verbindlich, oder? Weil einen direkten Durchwirkungskraft haben wir ja eigentlich.
Haben
ne?
wir nicht, aber zeig mir das Präsidium
natürlich.
Oder den Präsidenten, der sich diesem Mitgliedervotum widersetzt.
Da müssen Vorstände viele Statements posten zu diversen Tapeten, die wir dann in der Kurve sehen würden.
Also schließe ich aus.
Ja.
Und die zweite Möglichkeit der Legitimation wäre für mich, wir gründen eine Fanabteilung und wählen aus deren Mitte den Fanvertreter und dann wird wiederum dem Präsidium empfohlen, diese Person in den Aufsichtsrat zu berufen. Aber kurzfristig ist sicher nur Variante 1 umsetzbar. Die Mitgliederversammlung wählt ihren Vertreter.
Würdest du dafür dann auch den Aufsichtsrat aufstocken, personell nochmal?
Aufstocken, auf keinen Fall. Okay. Nein. Also wir sind ja jetzt schon bei 12 Aufsichtsratsmitgliedern. Wir waren gezwungen, den Aufsichtsrat aufzustocken, aufgrund dessen, dass ja Porsche als neuer Investor ebenfalls 2 Sitze zugesprochen bekommen hat im Aufsichtsrat. Und somit mussten wir von 9 auf 11 erhöhen, respektive auf 12, weil die Aufsichtsratssitze immer durch 3 teilbar sein müssen. Wir können auch nicht mehr auf 9 zurück, weil sonst die Anteilsverhältnisse nicht mehr abgebildet sind. Aber mehr als 12 Personen halte ich nicht für sinnig im
Aufsichtsrat. Bei den 12 dann wahrscheinlich auch für dich 8:4 e.V.
genau,
Investoren so.
Genau, 5 e.V.-Sitze, die dann durch das Präsidium vergeben werden, beziehungsweise die in der Hauptversammlung berufen werden, die 4 Investorenvertreter und die 3 Präsidiumsmitglieder, sodass wir dann das eine Zweidrittelmehrheit genau haben. Natürlich nicht mehr 3/4, wie eigentlich die Anteilsverhältnisse sind, aber das finde ich vollkommen in Ordnung mit der Zweidrittelmehrheit.
Nochmal kurz zurück zu den vom e.V. berufenen Aufsichtsratsmitgliedern. Die haben ja zuletzt, du hast gerade ausgeführt, warum das der Fall sein kann, nicht immer geschlossen mit dem Präsidium im Aufsichtsrat abgestimmt und auch gehandelt. Wenn ich dich richtig verstanden habe, wäre es für dich dann so, dass man in Zukunft nicht mehr, wie soll ich es ausdrücken, individuelles Abstimmungsverhalten an den Tag legt, sondern eher ein fraktionelles Abstimmungsverhältnis.
Genau.
Und dass man das hinbekommt und dass sich natürlich dann auch alle berufenen Aufsichtsratsmitglieder abgeholt fühlen, muss das Präsidium mehr oder weniger diese Leute viel stärker mit einbeziehen.
Genau, genau. Also ich stelle mir das so vor, dass wir die 8 e.V.-Vertreter vor jeder Aufsichtsratssitzung, in der Entscheidungen anstehen, zusammensitzen. Wir haben dann die Aufsichtsratsmitglieder, die die entsprechenden Kompetenzfelder abdecken. Die können dann die Fragestellung aufbereiten für alle und dann besprechen wir das vor und wie das auch in der Politik bei Fraktionen üblich ist, es gibt da auch einen gewissen Fraktionszwang.
Ja.
Und dann gehen wir in die Aufsichtsratssitzung und wenn dann eben eine Entscheidung gefällt werden soll, die wir EV-Vertreter nicht befürworten können, aus bestimmten Gründen, dann wissen wir schon, wie wir abstimmen und dann gibt es keine Probleme.
Und alle Aufsichtsratsmitglieder wüssten im Vorfeld, auf was sie sich einlassen,
genau,
weil bevor ihr sie beruft, wird das Thema sein.
Genau.
Und dann müsste man auch nichts mehr ausdiskutieren. Und nur noch eine Frage dazu, würde man sich dann praktisch dann mit diesen berufenen Aufsichtsratsmitgliedern, ich sag mal, auch demokratisch abstimmen? Oder ist dann das Präsidium das, was vorgibt und die anderen müssen mehr oder weniger mitgehen? Was ich damit sagen will, es gibt ja mehr berufene Aufsichtsratsmitglieder als Präsidiumsmitglieder und es könnte ja theoretisch dann auch sein, dass alle berufenen Aufsichtsratsmitglieder es anders sehen als das Präsidium. Also wird dann über Mehrheitsentscheidungen entschieden oder gibt das Präsidium die Richtung vor und die Aufsichtsratsmitglieder müssen mehr oder weniger folgen?
Also grundsätzlich sollte es schon so sein, dass die Aufsichtsratsmitglieder dann freiwillig folgen. Mhm. Wenn das noch nicht der Fall ist, dann müssen wir ins Gespräch gehen und müssen überzeugen, bis wir dann alle mit im Boot haben.
Verstehe. Jetzt kommen wir wieder zurück zu den Thesen. Mhm. Ich fand es super, dass wir jetzt so lange über den Aufsichtsrat gesprochen haben. Aber Sebastian, ich glaube, du gehst jetzt nochmal in eine andere Richtung.
Genau, wir müssen nochmal kurz über den Vereinsbeirat sprechen, weil ich habe dir die These gestellt, dass der mit 9 Mitgliedern mittlerweile überbesetzt ist, weil das Thema Kandidatenauswahl für Präsidium und Präsident weggefallen ist und auch für einen Beirat. Du hast sofort mit Nein geantwortet. Und das würde mich interessieren, weil ich glaube, es sind auch relativ viele Leute da draußen, was denn der Vereinsbeirat macht, wenn er sich nicht mehr um die Kandidaten und Bewerber kümmert.
Also es ist so, wir hatten mehrere Projektgruppen bei uns im e.V., die leider alle bis jetzt auf Grundlagenvertrag und damals Frauenfußball mehr oder minder irgendwann im Sand verlaufen sind. Die müssen wir alle wieder aufnehmen, also Marketing und Sponsoring für den e.V., Mitgliedergewinnung, Mitgliedererhalt und so weiter. Und da brauchen wir den Vereinsbeirat als treibende Kraft. Damals haben auch jeweils Vereinsbeiräte den Vorsitz der Projektgruppen übernommen und haben das dann alles organisiert. Grundsätzlich, wie vorhin schon gesagt, möchte ich den Vereinsbeirat als beratendes und kontrollierendes Gremium für das Präsidium etablieren. Auch wenn es noch nicht in der Satzung verankert ist, möchte ich das von Anfang an auch so leben. Vielleicht zu dem Beispiel von vorhin noch ein weiteres Beispiel. Man könnte die Kapitalerhöhung in der Hauptversammlung zustimmungspflichtig durch den Vereinsbeirat machen.
Mhm.
Wenn das damals schon der Fall gewesen wäre, dann hätte der Vereinsbeirat mit Sicherheit schon früher von den vereinbarten, mündlich vereinbarten, wie auch immer, Rahmenbedingungen erfahren und hätte da bestimmt einwirken können. Und so gibt es ganz viele Geschäfte des Präsidiums, die man zustimmungspflichtig durch den Vereinsbeirat machen könnte, sollte, oder zumindest den Vereinsbeirat als beratendes Gremium einbeziehen sollte, auch gerade bei der Aufsichtsratsbesetzung. Ich bin nicht der Meinung, dass der Vereinsbeirat darüber abstimmen sollte, über die Kandidaten, aber das Präsidium muss die Kandidaten, die Namen mit dem Vereinsbeirat erörtern.
Aber das heißt, das finde ich total spannend, wenn du jetzt vom Vereinsbeirat ins Präsidium wechseln solltest, dann würdest du deinen ehemaligen und ehemaligen neuen Kollegen mehr Macht über deine Tätigkeit einräumen.
Ja. Finde ja. ich gut. Ne? Weil ich es geht nicht um Personen.
Absolut, ja.
Ja, das muss man beim VfB dazu sagen.
Genau, das ja. immer wieder erwähnen. Ja? Aber ich finde es total spannend. Ja?
Was ich noch spannend finde, und das ist eine Frage überraschenderweise an euch beide, macht es vielleicht nicht Sinn, dieses Gremium auch umzubenennen? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, Vereinsbeirat verbinden inzwischen zu viele Mitglieder mit irgendetwas nicht so Positivem. Also so geht es mir, wenn ich mit Leuten draußen spreche, dann haben die immer das Gefühl, ja, der Vereinsbeirat, und wie du es jetzt gesagt hast, was machen die eigentlich? Also macht das vielleicht Sinn, da auch nochmal ranzugehen? Ich frage erstmal Bernadette und Sebastian, du kannst gerne deine Meinung auch noch hinterlegen. Würde mich wirklich interessieren.
Ja, ich gebe dir recht, dass der Vereinsbeirat im Moment negativ behaftet ist aufgrund der vielen Vorkommnisse in den letzten Jahren. Ich bin nicht der Meinung, dass wir das Gremium jetzt umbenennen müssen, sondern ich bin der festen Überzeugung, dass in der nächsten Amtszeit Taten folgen werden und dann der Vereinsbeirat auch wieder in das rechte Licht gerückt wird.
Du wirst wahrscheinlich zustimmen, wie ich dich kenne.
Ja, ich stimme natürlich zu, aber natürlich hat der Vereinsbeirat auch eine, wie sagt man so schön, eine sehr wechselhafte Geschichte, weil mit der Ausgliederung etabliert, dann hat man sich gefühlt 2 Jahre lang um die Ehrenordnung gekümmert, dann hat man gemerkt, nach dem Abgang von Wolfgang Dietrich, oh, die können ja quasi nicht bestimmen, wer Präsident wird, aber schon haben sehr weitreichende Kompetenzen. Also das finde ich halt total spannend, aber ich denke auch, wenn da gute Arbeit geleistet wird, dann wird der Name des Vereinsbeirats oder der Begriff auch wieder besser aufgenommen. Und ich meine, ich muss persönlich sagen, dass der Vereinsbeirat auch tatsächlich dazu beigetragen hat, dass Mitglieder, Fans und der e.V. wieder näher zusammenrücken, weil ohne den Vereinsbeirat hätte es keine Viererkette mit Präsidentschaftskandidaten geben und gar nichts. Also insofern haben die wirklich auch ihre Verdienste, dass Mitglieder und Verein wieder näher zusammengerückt sind.
Das muss man auf jeden Fall sagen. Also bei mir ist er nicht nur negativ belegt. Absolut nicht. Dann nehme ich meine nächste These und wir sprechen über die hybride Mitgliederversammlung. Hast du gesagt, wir brauchen die nicht, beziehungsweise die These war, der VfB braucht eine hybride Mitgliederversammlung. Hast du gesagt, stimme nicht zu. Gibt es da für dich zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, wir könnten die Mitgliederversammlung zumindest mal live streamen, aber es gibt nicht die Möglichkeit, an den Abstimmungen teilzunehmen? Oder sagst du grundsätzlich, Mitgliederversammlungen finden an einem Ort statt, an dem sich Mitglieder einzufinden haben, und wer das nicht kann, warum auch immer, der hat halt leider Pech gehabt.
Also mit der Möglichkeit, die Mitgliederversammlung zu streamen, ohne die Möglichkeit abzustimmen, könnte ich mich eher anfreunden. Aber wir müssen uns bewusst sein, das Risiko ist, der Einwahllink kann jederzeit weitergegeben werden. Die Mitgliederversammlung ist dann öffentlich.
Ja.
Auch wenn sie nur gestreamt wird. Grundsätzlich, aufgrund der Corona-Pandemie wurde ja die Gesetzeslage geändert, sodass das Präsidium jetzt befugt ist, diese Entscheidung eigenmächtig zu treffen. Ich als Mitglied möchte nicht der Willkür des Präsidiums ausgesetzt sein, also der Willkür von, ich sage es jetzt überspitzt, Willkür, ja, von 3 Personen, die dann diese Entscheidung treffen, findet die Mitgliederversammlung in diesem Jahr hybrid statt oder nicht. Ich möchte, dass die Entscheidungsgewalt wieder an die Mitgliederversammlung zurückgeht. Das haben wir ja jetzt dieses Jahr auch über die Satzungsänderung mit im Programm. Und dann die Mitgliederversammlung entscheidet. Und wenn sich die Mitgliederversammlung dann dafür entscheidet, dass die Mitgliederversammlung hybrid stattfindet, dann ist dem so. Aber das Präsidium sehe ich nicht befugt, diese Entscheidung zu treffen. Warum sehe ich eine hybride Mitgliederversammlung eher kritisch? Aus zwei Gründen. Einmal der Punkt, den ich gerade schon angesprochen habe. Der Einwahllink kann beliebig weitergegeben werden. Das heißt, auch das Stimmrecht kann übertragen werden. Das sieht unsere Satzung nicht vor, dass wir das Stimmrecht an eine andere Person übertragen.
Und das ist auch gut so.
Genau, genau, weil sonst könnten wir jetzt auch in der Satzung den Passus aufnehmen, dass jeder das Stimmrecht an eine andere Person übertragen kann und dann sitzt da eine Person in der Mitgliederversammlung und stimmt für 50 andere ab. Aber die Situation hätten wir ja bei einer hybriden Mitgliederversammlung. Da könnte das Stimmrecht jederzeit übertragen werden. Und der zweite Grund, warum ich Bedenken habe bei einer hybriden Mitgliederversammlung, ich halte die Aussprache für immens wichtig an der Mitgliederversammlung. Viele Mitglieder haben nicht das Interesse, sich unterjährig mit der Vereinspolitik zu beschäftigen oder auch nicht die Zeit. Und da ist die Aussprache an der Mitgliederversammlung wirklich essentiell. Absolut. Und wenn die Mitgliederversammlung hybrid stattfindet, dann besteht die Gefahr, dass die Mitglieder sich einwählen und dann nebenbei sich zum Kaffee trinken, mit der Familie treffen und dann nur mal schnell aufs Knöpfchen drücken, wenn sie abstimmen. Und wir haben in der Vergangenheit ja schon des Öfteren gesehen, wie ausschlaggebend dann auch die Aussprache am Ende sein kann.
Zweifellos. Also da gehe ich komplett mit. Das sind für mich Argumente, die absolut legitim sind und auch für mich nachvollziehbar. Noch eine Nachfrage dazu. Man muss ja, finde ich, schon irgendwie es hinbekommen, mehr Mitglieder auf die Mitgliederversammlung zu locken. Ja, also ich weiß nicht, was da das Potenzial wäre. Also sprich Menschen, die grundsätzlich bereit wären, nach Stuttgart zu kommen, auf die Mitgliederversammlung. Aber siehst du da Optimierungsbedarf, wie wir die Mitgliederversammlung so gestalten könnten, dass sie attraktiver wird für mehr Mitglieder und eben nicht nur im schlimmsten Fall unter 1.000 erscheinen?
Also ich bin der Meinung, es geht weniger darum, die Mitgliederversammlung attraktiver zu gestalten, sondern es geht mehr darum, ich fasse es unter dem Begriff Mitgliederentwicklung zusammen. Ich fange so an. Die Haupteinnahmequelle des EVs sind ja die Mitgliedsbeiträge. Die Mitgliedsbeiträge sind aktuell stark abhängig vom Erfolg der Profimannschaft.
Und der Nachfrage der Tickets.
Ja, ist ja so. Ja, ja. Und da müssen wir dran arbeiten. Wir brauchen mehr Mitglieder, die Mitglied bleiben oder Mitglied werden, weil sie sich mit dem Verein identifizieren, weil sie Teil der Gemeinschaft sein möchten, weil sie mitbestimmen und mitgestalten möchten. Wie können wir das erreichen? Indem wir die Mitbestimmung ausbauen durch die Mitglieder und so die Identifikation mit dem Verein stärken, indem sich der VfB zum Beispiel für den Erhalt der Fankultur in Deutschland einsetzt und so die Identifikation mit dem Verein gestärkt wird. Da müssen wir ran.
Ja,
also weniger an die Ausgestaltung der Mitgliederversammlung, sondern mehr an die Mitgliederentwicklung, dass wir die Identifikation mit dem Verein wieder erhöhen und so dann mehr an der Mitgliederversammlung teilnehmen.
Aber 8 Stunden sind dann trotzdem zu lang, oder?
Nein, ich weiß, dass du das fragst. Nein, da muss ich drauf antworten. Sorry, Bernadette. Aber ich wollte gerade sagen, bevor du angesetzt hast, wir gehen ja auch jedes Mal hin. Und warum gehen wir hin? Weil es uns wichtig ist. Und weil es uns was bedeutet. Und weil, sag mal, nicht der Vorteil, eher an Tickets zu kommen oder einen Rabatt zu bekommen aufs nächste Trikot, die Intention war, warum wir Mitglied geworden sind, sondern weil wir uns an diesem ganzen Prozess beteiligen wollen. Und ich glaube, darauf zielt es ja ab, mehr solche Mitglieder zu bekommen. Ja. Das war es eigentlich, warum ich jetzt sofort interveniert habe, weil ich finde, nee, klar sind 8 Stunden lang.
Zu lang.
Ich bei jeder Mitgliederversammlung, egal wie lang sie war, ja, habe ich es nicht bereut, bis zum Ende geblieben zu sein.
Ich schon.
Okay, Sebastian, wir haben ein Streitgespräch, aber das verschieben wir auf eine reguläre Sendung. Dann lieber eine These.
Genau, ich habe dir ja die These untergeschoben, dass ein Stadion für die VfB Frauen und auch wahrscheinlich das NLZ mit 20.000 Plätzen zu groß wäre. Du hast sofort gesagt, nein, brauchen wir 20.000 Plätze?
Ja, definitiv.
Was hast du mit der Frauenabteilung vor, wenn du ins Präsidium gewählt wirst?
Also ich gehe fest davon aus, dass wir jetzt in die zweite Bundesliga aufsteigen werden. Und dann ist der Schritt in die erste Bundesliga auch nicht mehr so weit. Das ist das klar erklärte Ziel. Und ja, der Frauenfußball wird immer beliebter. Wir sehen das auch bei anderen Vereinen. 20.000 ist meiner Meinung nach nicht hochgegriffen. Ich sehe durchaus die realistische Chance, dass wir das Stadion dann langfristig auch voll bekommen bei den Spielen bei den Frauen. Und ja, bei den Amateuren, wenn die Spiele mal nicht immer parallel zu unseren Spielen stattfinden würden, dann wären da auch viel, viel mehr Zuschauer. Also da sind dann 20.000, solange wir die dritte Liga halten, sicher auch realistisch.
Und was man nicht vergessen darf, ich glaube, das wissen viele gar nicht. Du warst ja selber mal aktiv im Fußball und hast Frauenfußball gespielt.
Woher weißt du das?
Ein bisschen was muss ich auch wissen. Das heißt, dein Herz hängt auch schon am Frauenfußball.
Ja, absolut, ja. Also und ich habe in der Jugend Fußball gespielt bei Klinge Seckach, sagt wahrscheinlich niemandem was.
Außer die Liga.
Klingt aber gut, ja.
Wobei, weil jetzt kommt gleich sowas, das ist beim Frauenfußball oft der Fall, die haben in der dritten Liga gespielt oder so.
Nein, in der ersten Bundesliga natürlich. Also die Frauen haben in der ersten Bundesliga gespielt.
Okay.
Renate Lingor oder Silvia Knight.
Ja, also das sind ja wirklich die Koryphäen,
den haben wir gehört. Ja.
Genau. Also zu meiner Zeit, als ich damals in der Jugend gespielt habe, hat die erste Mannschaft in der Bundesliga gespielt. Wir waren damals auch im DFB-Pokalfinale gegen Frankfurt.
Wow.
Als Lautern gegen den KSC gespielt hat.
Wir haben unseren nächsten Gast für das Frauenfußballsegment hier bei STR. Sehr gut.
Also ich habe damals auch tatsächlich wirklich sehr für den Frauenfußball gekämpft. Auch gerade damals, als wir im DFB-Pokalfinale waren. Da war der Frauenfußball einfach noch komplett unterm Radar. Und im SWR, im Sport, im Dritten, kam die Woche davor eine große Reportage über das Herrenspiel, also KSC gegen Lautern. Und wir wurden noch nicht mal erwähnt. Und dann habe ich da mal einen Brief hingeschrieben und habe mich beschwert. Und dann kamen sie tatsächlich zu uns und haben dann auch noch gedreht.
Ja, also, guck mal an. Das heißt für alle Mitglieder da draußen, eine Stimme für Bernadette ist auch eine Stimme für den Frauenfußball.
Auf jeden Fall.
Ja. Aber müssen wir dich kurz fragen, wie bist du zufrieden mit der Entwicklung der VfB-Frauen? Also der Kader wird ja immer toller, sage ich mal. Das feierst du auch, genauso wie wir wahrscheinlich.
Ja, absolut. Und auch im Unterbau, ne? Also auch die zweite Mannschaft belegt ja im Moment einen hervorragenden zweiten Platz. Also die Entwicklung ist überragend.
Wir bauen also ein Stadion für die Frauen, riesengroß, finde ich gut.
Ja, und für die zweite Mannschaft in der dritten Liga.
Aber?
Nur unter Berücksichtigung der Abteilungen. Also es darf nicht sein, dass unsere Abteilungen dafür weichen müssen.
Das wollte ich gerade fragen, die Leichtathleten und Leichtathletinnen haben wahrscheinlich auch da einen Platz im Stadion.
Selbstverständlich. Beziehungsweise, wenn das Stadion jetzt im Bereich Schliens PSV gebaut werden würde und die Leichtathleten im Stadion Festwiese bleiben möchten, alles gut. Aber wir müssen definitiv die anderen Abteilungen mit berücksichtigen. Es darf nicht sein, dass andere Abteilungen weichen müssen für den Fußball.
Wenn wir schon mal Abteilungen sind, ich habe das zwar erst im Zukunftssegment drin, aber ich finde die Unterhaltung halt so spannend. Wie sieht denn da grundsätzlich dein Plan aus? Klar, Abteilungsentwicklung an sich individuell wird mit Sicherheit ganz oben stehen, dass da auch ein bisschen was passiert. Aber könntest du dir auch vorstellen, dass es weitere Abteilungen gibt? Gibt es da Pläne, die du gerne umsetzen wollen würdest? Und vielleicht sogar schon Sportarten, die du mit uns teilen kannst, die dir auch als VfB-Mitglied aktuell beim VfB fehlen?
Ja, selbstverständlich kann ich mir gut vorstellen, dass wir weitere Abteilungen bei uns etablieren. Es ist aber so, dass ich keine Möglichkeit sehe, dass wir Abteilungen neu gründen. Wir haben die Infrastruktur dafür nicht. Und ich halte es auch nicht für sinnvoll, wenn wir jetzt Abteilungen gründen in Sportarten, die in Stuttgart schon etabliert sind und dadurch dann vielleicht bestehende Vereine irgendwann kaputt machen. Also neue Abteilungen müssen über Kooperationen entstehen, wie es jetzt beim Frauenfußball ja vorbildlich geklappt hat. Und so stelle ich mir auch neue Abteilungen vor. Und für Sportarten, da bin ich für alles offen.
Sehr cool. Also wir haben ja schon hinterlegt, ich glaube Jochen Haas war es, der wollte eine Kampfsportart irgendwie implementieren.
Okay.
Ich glaube Pierre-Henrik Steiger hat mal über Basketball philosophiert, meine ich mich zu erinnern.
Ja, Volleyball glaube ich, ne?
Volleyball auch? Mhm. Sehr gut. Also da ist noch eine Menge Potenzial, finde ich sehr, sehr gut.
Es gibt auch viele Sportarten, der VfB nicht aktiv betreibt.
Also MMA für mich, ich bin hier im Entwicklungsteam dann mit dabei.
Ja, die sehr erfolgreich in Stuttgart betrieben werden, ne?
Ja, genau.
Zum Beispiel. Ja. Jetzt haben wir erfahren, das würde ich halt gerade vorhin einleiten, dass wir im besten Fall ein Stadion mit 20.000 Plätzen für die Frauen und für alle anderen Abteilungen und Jugendmannschaften bekommen könnten. Die Frage ist, haben wir denn da noch Platz für ein Museum? Da sagst du, ja, das brauchen wir. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn Bernadette Martini am 22. März gewählt wird, also am 22. März 2025, dass wir dann bis 2030 eben genau dieses Museum betreten dürfen als VfB-Fan?
Ich schätze die Wahrscheinlichkeit als sehr hoch ein. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass das Museum immer noch nicht angegangen wurde. Ich weiß nicht, ob es an den Zuständigkeiten liegt, dass die irgendwie nicht klar sind, ob es tatsächlich nur an den Räumlichkeiten liegt. Ich bin der Meinung, wir müssen jetzt einfach mal anfangen. Wir müssen mal einen Anfang machen. Und ein Museum kann auch wieder umziehen. Also wenn wir jetzt bei uns vor Ort im Neckarpark nicht die optimalen Räumlichkeiten dafür haben, aber woanders in der Stadt, ja, dann starten wir eben da mit einem Museum und integrieren es später dann zum Beispiel bei der Weiterentwicklung Neckarpark dann wieder bei uns. Im schlimmsten Fall kann ich mir sogar vorstellen, dass wir eine Art mobiles Museum zunächst haben. Im Businessbereich haben wir so viel Platz und unter der Woche stehen die Räume oft leer. Ja, dann nehmen wir halt beide Rondell und starten da mit einem mobilen Museum. In einem Raum gibt es ein Kino, im anderen Raum dann eben Vitrinenfahrbar. Stark. Wie auch immer. Wir müssen einfach mal anfangen.
Ich hatte es heute schon mal gesagt, ich glaube, auf was sich jedes VfB-Mitglied und jeder Funktionär einigen kann, ist, wir brauchen ein Museum. Alle sagen Museum, ja. Und trotzdem passiert irgendwie nichts. Und ja, die Zeit, als es im Mercedes-Benz-Museum die Abteilung gab mit den VfB-Exponaten, hat jeder toll gefunden. Man dachte, warum ist das jetzt wieder weg? Es war so schön. Es waren ja nur gefühlt 2-3 Vitrinen. Aber trotzdem allein das zu sehen und anfassen konnte man sich, aber zu erleben, war halt so toll. Und ich glaube, das ist irgendwas, wo man denkt, warum eigentlich nicht? Wie du sagst, ne? Ja. Warum fängt man nicht einfach mal an?
Ja. Das Besondere ist ja eigentlich, der Pop-Up-Store an der Königstraße war sofort realisierbar. Auf das Museum warten wir und dafür müssen wir kämpfen.
Ja.
Und ich glaube, du hast es perfekt beschrieben, Sebastian, jeder VfB-Fan würde sich über so ein Museum freuen. Und du hattest ja noch einen weiteren Vorschlag, der Bahnhofsplatz in Bad Cannstatt soll umgestaltet werden. Vielleicht finden wir da ja ein Plätzchen für ein Museum.
Genau, ich habe schon gesagt, mit der Schwemme als Museumsgast.
Ja, genau. Ich sehe das Museum auch wirklich als Möglichkeit, als verbindendes Projekt. Also wenn Ultras, die Gardeabteilung, die Vorstände, das Präsidium, der Vereinsberat alle gemeinsam an dem Museum arbeiten, das wäre doch überragend. Und wir haben schon so viel Material durch die Garde, auch durch Ultras schon zur Verfügung gestellt bekommen. Ja, wir müssen anfangen.
Und ich finde ja, wenn man da mal Gremien sieht beim VfB, wo tatsächlich gefühlt gegensätzliche Parteien miteinander arbeiten, ich sage jetzt mal Kurve und Kapital, wie in der Satzungskommission, genau. Das funktioniert halt. Ja. Das ist halt sehr konstruktiv. Ja. Und ich glaube, das Museum wäre auch so ein Projekt, wo das funktionieren würde.
Wir können festhalten, das Museum muss kommen. Ich schaue auf die Uhr. Wir sind schon bei 52 Minuten. Wenn es jetzt nicht noch eine These gibt, die du unbedingt besprechen willst, die wir dir gestellt haben, würde ich jetzt so den Blick in die Zukunft richten, wenn es für dich okay ist. Dann machen wir das und würde damit anfangen, dass die Pläne, die du jetzt mit uns geteilt hast, ganz herausragend sind, aber um die wirklich umsetzen zu können, ist es ja auch ein Stück weit wichtig, mit wem du im Präsidium zusammenarbeiten darfst. Gibt es da für dich ein Wunschpräsidium, beziehungsweise gibt es jemanden, mit dem du dir vorstellen könntest, besser zusammenarbeiten zu können als mit jemand anderen? Ich werde dir jetzt keine Namen entlocken können, aber dennoch, ich versuch's. Gibt es ein Team, das du für besonders konstruktiv erachten würdest?
Also ich bin selbstverständlich bereit, mit allen zusammenzuarbeiten. Und das nehme ich übrigens auch allen Kandidaten ab. Jetzt bei den aktuellen Kandidaten, sowohl Präsidentschaftskandidaten als auch Präsidiumskandidaten. Ich kann nur die Arbeit von Andreas Krupp und Dietmar Allgeier beurteilen. Mit den anderen habe ich noch nicht zusammengearbeitet, von daher kann ich da nichts dazu sagen. Ich kann sagen, dass sich die Arbeitsatmosphäre im e.V. wirklich mit den beiden merklich verbessert hat. Und ohne die beiden im Präsidium hätte ich mich wahrscheinlich auch gar nicht fürs Präsidium beworben, weil ich erst dadurch gesehen habe, wie die Arbeit ablaufen kann und was man erreichen kann, wenn man gemeinsam an einem Strang zieht. Aber wie gesagt, also grundsätzlich bin ich natürlich mit allen bereit zu arbeiten. Was natürlich ein Vorteil wäre, wenn jetzt das aktuelle Präsidium plus ich gewählt werden würde. Wir kennen natürlich die EV-Strukturen jetzt schon aus dem FF. Wir könnten am Tag danach sofort in den Arbeitsmodus umschalten. Aber auch bei den anderen wäre das nach einer gewissen Einarbeitungszeit ja dann genauso möglich.
Einarbeitungs- und vielleicht Überraschungsphase, weil ich könnte mir vorstellen, wenn du da neu reinkommst, machst du erstmal große Augen, wie es denn wirklich ist. Ja? Also finde ich gut, war eine super Antwort. Ich fand den Ansatz, den der Wahlausschuss gewählt hat, mit allen Stakeholdern zu sprechen, fand ich super. Und die damit verbundenen Fragen waren, was sind die Aufgaben des Präsidiums? Was macht ein erfolgreiches Präsidium aus? Was muss ein Bewerber für das Amt mitbringen? So ein paar Fragen haben wir schon gestriffen, aber wie würdest du diese drei Fragen beantworten? Also wenn wir damit anfangen, die Aufgaben des Präsidiums, wir müssen nicht alle aufzählen, aber so die wichtigsten deiner Meinung nach.
Ja, also grundsätzlich natürlich die repräsentativen Aufgaben, sowohl bei angenehmen Anlässen, Feierlichkeiten und so weiter, die Vertretung des Vereins, als natürlich auch bei Trauerfeiern, wenn verdiente Mitglieder von uns gehen. Dann ganz klar die Vertretung in der AG im Aufsichtsrat, immens wichtig. Somit die Vertretung der Mitglieder. Wir sind im Präsidium Vertreter der Mitglieder, immens wichtig. Dann das Kümmern um die Abteilungen. Und da ist meine Wahrnehmung, wir müssen als allererstes mal zuhören. Ganz lange nur zuhören, dann mit den Abteilungen Ziele festlegen, individuelle Ziele für die Abteilungen, weil die Abteilungen haben da ganz unterschiedliche Ausrichtungen und Ambitionen. Und dann ein Gesamtkonzept für den e.V. erarbeiten, in dem sich alle wiederfinden. Und dann ist es Aufgabe des Präsidiums, die Ressourcen dafür zu schaffen, sowohl finanziell als auch personell.
Verstehe ich. Ich will dieses Gespräch irgendwie noch nicht abmoderieren. Es ist super gehaltvoll. Ich finde das großartig. Deswegen vielleicht eine Frage, die in eine ganz andere Richtung geht. Nehmen wir mal an, du wirst nicht gewählt am 22. März. Was passiert denn dann mit Bernadette Martini und Vereinspolitik? Bist du dann weg oder wirst du dich in irgendeiner anderen Art und Weise weiterhin für diesen Verein engagieren und dabei helfen, dass der e.V. die richtigen Schritte in die richtige Richtung nimmt?
Ja, selbstverständlich bleibe ich da weiterhin am Ball, dann eben von außen. Ich sag immer, mein Vorteil ist, also ich gehe da jetzt auch wirklich nicht verbissen ran. Ich sehe es einfach als Angebot für die Mitglieder und ich würde mich total freuen, wenn sie sich für meinen Weg entscheiden. Wenn nicht, dann ist das aber genauso in Ordnung. Mein Vorteil ist, meine VfB-Welt dreht sich am Tag danach genauso weiter, weil ich habe ja nicht nur den VfB, beziehungsweise für mich ist eigentlich der Hauptteil des VfB ja nicht das Amt, sondern alles andere drumherum.
Die Spiele.
Und die VfB-Welt, die Freundschaften, die Gemeinschaft, das dreht sich ja alles genauso weiter. Und selbstverständlich würde ich mich da weiterhin einbringen. Und ja, auch wenn ich nicht gewählt werde, werde ich mit Sicherheit, wenn es mir nötig erscheint, meine Kontakte, die ich jetzt nun mal habe, nutzen und da dann auch immer wieder mal intervenieren.
Das ist gut.
Du hast beim dunkelroten Tisch gesagt, du möchtest nicht gewählt werden, weil du eine Frau bist, sondern weil du eine qualifizierte Frau bist. Aber du wärst ja die erste Frau im Präsidium des VfB Stuttgart 1893. Wird das auch irgendwas mit dir machen? Also ist das irgendwie auch ein Stück weit wichtig für dich oder sagst du, es ist eigentlich komplette Randnotiz?
Also grundsätzlich mir persönlich bedeutet es überhaupt nichts. Ich halte auch nichts von einer Frauenquote und ich möchte auch nicht darauf reduziert werden, dass ich eine Frau bin.
Aber wir sind
jetzt,
uns einig.
Was die Wahl anbelangt. Aber trotzdem bin ich der festen Überzeugung, dass eine Frau unter den ganzen Alpha-Tieren beim VfB dem Verein gut tun würde, dass wir Frauen einfach mit unserer Empathie, mit unserer Sozialkompetenz wertvolle Perspektiven einbringen können und auch ja sachlicher diskutieren, argumentieren. Ja, also ich fände es schon wertvoll für den Verein, wenn wir auch eine Frau im Verein weiterhin hätten. Ja.
Genau, du wärst ja ein schönes Beispiel dafür, dass es sich auch lohnt, sich ja zu bewerben, weil wir haben es ja angesprochen, im Vereinsbeirat war jetzt keine einzige Bewerberin, die man im Kandidatenfeld sieht, und das ist wirklich schade. Und dann noch vielleicht eine Frage, sind die Ämter vielleicht auch irgendwie so zugeschnitten, dass es für berufstätige Frauen nicht so richtig passt?
Also darüber habt ihr ja schon mal in einem Podcast diskutiert. Mhm. Und damals habe ich dann, als ich das so, also die Diskussion verfolgt habe, gedacht, ich verstehe jetzt eigentlich eure Argumentation überhaupt nicht. Ja,
deswegen
nicht,
fragen wir dich.
Weil es auf mich so gar nicht zutrifft. Ja. Und das war auch tatsächlich mein Gedanke, als ich dann mit dem Gedanken gespielt habe, mich zu bewerben, habe ich auch nochmal an eure Diskussion gedacht. Also ich sehe das so eigentlich nicht. Also ich fühle mich nicht in der Situation, dass ich da jetzt als Frau irgendwie benachteiligt wäre aufgrund den vorgegebenen Strukturen oder Satzungsvorgaben oder wie auch immer.
Die Stunde ist eigentlich fast rum, aber ich muss da noch eine Frage stellen. Ist mir jetzt egal. Ja, das nehme ich wieder auf meine Kappe. Du hast von was Wichtiges gesagt. Sollte Dietmar, sollte Andreas, solltest du gewählt werden, ihr könnt am wahrscheinlich 24. dann direkt loslegen. Das ist der Montag nach der Mitgliederversammlung. Was wäre denn das erste Thema, das du sofort anpacken willst, wo du sagst, da muss ich mit euch jetzt sofort ran, das ist der erste Ordner, den ich mir zur Hand nehme?
Die Aufsichtsratsbesetzung und der Präsidialausschuss. Also ich möchte mir...
Wir setzen dir gleich eine Stefan-Jung-Maske auf, damit wir noch weitersprechen können.
Ja, ich möchte mir die Beteiligungsverträge anschauen, weil ohne dass ich die eingesehen habe, kann ich da ja gar nichts im Detail dazu sagen. Aber wir haben zwar den Aufsichtsratsvorsitz zurückgewonnen, aber zur Wahrheit gehört ja auch, dass wir die Zweidrittelmehrheit im Präsidialausschuss verloren haben. Und da müssen wir ran, da müssen wir eine Lösung finden.
Brauchen wir einen Präsidialausschuss? Oder würde es auch ohne gehen?
Ist durchaus ein Ansatzpunkt, den ich mir auch vorstellen könnte.
Gut, also es gibt noch so viel zu besprechen. Ja. Müssen wir vielleicht machen, wenn ihr Bernadette ins Präsidium wählt, dann laden wir sie nochmal ein und können ausführlicher mit ihr sprechen. So ist es nur die Stunde, die uns blieb. Und da kann ich nur sagen, danke, dass du dir Zeit genommen hast, um mit uns zu sprechen. Es war wirklich eine Ehre. Es hat riesen Spaß gemacht. Und ich hoffe natürlich, dass es dir genauso viel Spaß gemacht hat wie uns.
Ja, absolut.
Ach, das ist toll. Also es war wirklich großartig. Gibt es denn jetzt noch Termine bis zum 22. März, wo man dich sehen kann, ansprechen kann? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu treten? Ausgestrahlt wird das am 12. März. Also im Zwischenraum zwischen 12. und 22. März gibt es da noch Meet and Greets mit dir.
Also nach dem 12. März gibt es keine offiziellen Termine mehr. Ihr könnt mich gerne jederzeit bei den Spielen ansprechen, falls wir uns begegnen. Und ansonsten auch gerne per E-Mail. Also meine E-Mail-Adresse ist b-martini@gmx.net.
Gibt es eine Webseite?
Nein, habe ich keine.
Dann verlinken wir die E-Mail-Adresse.
Ja, sehr gern.
Dann machen wir das. Dann wünschen wir dir viel Erfolg am 22. März. Ich fand dieses Gespräch wirklich toll. Kann ich jetzt schon mal sagen, war wirklich großartig. Da werde ich noch lang drüber nachdenken dürfen. Für alle, die jetzt gerade zugeschaut haben und vielleicht noch nicht alle Gespräche geschaut haben, da wollen wir natürlich darauf hinweisen, ihr könnt das tun hier auf dem YouTube-Kanal des VfB Stuttgart, auf Spotify, auf allen anderen Podcatchern. Macht das. Bislang alles super inhaltsvoll und fast jedes Gespräch für sich schon ein Highlight. Ja, dann bin ich mit meinem Latein am Ende, Sebastian.
Hast ja, auf jeden was? Fall. Es war ein langer Tag, es war ein schöner Tag. Wir hatten viele gute Gespräche. Nochmal vielen, vielen Dank an dich, dass du hier warst. Und dann sind wir raus.
Das Danke gebe ich zurück.
Sehr gerne. Und viel Erfolg. Ja. Bis dann.
Danke.
Ciao.